Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Zu den größten Errungenschaften der Menschheit gehört das Alphabet. Aber keiner weiß so recht, wie es entstanden ist. Wieso kann man mit nur 26 Buchstaben, im deutschen Alphabet kommen noch drei Umlaute und das SZ hinzu, wieso kann man mit dieser kleinen Alphabetschrift jeden noch so ausgefallenen Gedanken beschreiben? Wer hat sich das ausgedacht? Antworten dazu gleich zu Beginn der Sendung. Unsere weiteren Themen: Politikwissenschaft, wie die AfD seit ihrer Gründung 2013 nach rechts gewandert ist. Geschlechterforschung, der Alltag geflüchteter Frauen in Deutschland. Begriffsbestimmung, Kriterienkatalog für Gemeinnützigkeit. Und zum Schluss Identitätspolitik und moralische Panik. Sozialwissenschaftler debattieren über den Verlust gesellschaftlicher Solidarität. Die Musik kommt heute vom Jan-Philipp-Trio und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Wie ist das Alphabet entstanden? Wie kam es zu den 26 Grundbuchstaben, mit denen sich alles ausdrücken lässt? Die Geschichte der Schrift ist sehr breit und reicht weit zurück. Es gab die Keilschrift im Alten Orient, die Hieroglyphen bei den Ägyptern, es gibt die chinesischen und japanischen Schriftzeichen, es gibt die griechische Schrift, die der lateinischen sehr ähnelt, es gibt die arabische Schrift, die aus 28 Buchstaben besteht und von rechts nach links geschrieben wird. Die Grundlage der Alphabetschrift, wie wir sie benutzen, geht auf die Kanaanäer zurück, die auf der Sinai-Halbinsel lebten und gemeinsam mit den Ägyptern die Frühform der Alphabetschrift entwickelten. Altertumsforscher der Universität Bonn haben nun die wichtigsten Erkenntnisse zur Entstehungsgeschichte der Alphabetschrift in einer Dokumentation zusammengefasst. Barbara Weber berichtet.
Ägyptisches Museum der Universität Bonn. In einem 300 Quadratmeter großen Saal im barocken Koblenzer Tor können Besucher rund 3000 ägyptische Objekte bewundern.
In der einen Vitrine sehen wir drei Objekte. Ein Original, das ist ein Ring, der Gold eingefasst ist und der drei alphabetische Buchstaben enthält.
Und den Namen des Besitzers preisgibt. Ischet oder Yashid, meint Ludwig Morens, Professor für Ägyptologie an der Universität Bonn und Direktor des Museums.
Und dann haben wir zwei 3D-Ausdrucke von Objekten, die im Tempel von Serapit el-Hadim aufgestellt waren.
Die ebenfalls mit Buchstaben versehen sind.
Eine Sphinx, die sowohl ägyptische Hieroglyphenschrift als auch kanaanäische Alphabetschrift enthält. Und eben die Büste eines Kanaanäers, der bildlich wie ein Ägypter dargestellt ist, aber der eben durch diese alphabetische Inschrift von nur drei Zeichen, T, N und T, eben durch den Eigennamen auf eine ägyptische Plastik seine eigene kulturelle kanaanäische Identität aufgeprägt bekommt.
Seit etwa 1920 vor Christus war das Hochplateau im Sinai eine wichtige Abbaustätte für Kupfer und Türkis. Ein Grund, warum Ägypter aus dem Niltal die beschwerliche Anreise auf sich nahmen. Sie stießen auf die Kanaanäer, eine Gruppe von Beduinenvölkern.
Wir gehen davon aus, dass die Kanaanäer, wenn sie auf die ägyptischen Expeditionen trafen, angeheuert wurden, um die Versorgung zu gewährleisten, einerseits.
So David Sabel, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Ägyptologie an der Universität Bonn.
Aber auch eben als Minenarbeiter, das können wir in den Minen selber nachweisen, die viele dieser alphabetischen Inschriften der Kanaanäer dann auch tragen.
Und da sehen wir auch, dass in dem Rahmen Ökonomie eine gewisse Rolle gespielt hat, weil eben für die Beduinen die Arbeit für die Ägypter im Bergbau und diese Zusammenarbeit eben auch eine ökonomische Ressource waren.
Ergänzt Ludwig Morens. Und noch ein Aspekt ist den Wissenschaftlern wichtig. Abbildungen zeigen, dass die Beduinen von den Ägyptern mit Respekt behandelt wurden. Zu der Zeit hatten die Ägypter längst ihre eigene Hieroglyphenschrift entwickelt. Vielleicht ein Ansporn für die Kanaanäer, ihre eigene Schrift zu kreieren. Die sollte nicht so kompliziert sein wie die ägyptische Bilder- und Zeichenschrift. Zwar nutzten die Kanaanäer zunächst auch die ägyptischen Zeichen, aber sie bedeuteten etwas anderes, als die Zeichen zunächst suggerierten. Ein stilisierter Rinderkopf und ein Haus.
Bedeutet eben nicht Kuhstall.
So Ludwig Morens.
Weil der Rinderkopf wirklich nur für den Lautwert Aleph steht und das Haus nicht für Haus, sondern wirklich für B. Das ist eben wirklich dieser große Unterschied zwischen Bildern, Bildzeichen und eben reinen Buchstaben.
Und David Sabel ergänzt.
Wenn man sich die komplette Entwicklung der Alphabetschrift ansieht, dann erkennen wir heute noch in unserem A den Kuhkopf. Also wir nehmen ein normales, großgeschriebenes A, drehen es um 180 Grad, da haben wir noch die spitze Schnauze und die zwei Hörner.
Über die genauen Gründe der Beduinen, eine eigene Schrift zu entwickeln, lässt sich nur spekulieren. Vielleicht wollten sie ihren Namen selber schreiben können. Vielleicht den ihrer Götter. David Sabel.
Diese Entwicklung zeigt, dass sich Kanaanäer und Ägypter auf Augenhöhe getroffen haben, in einem friedlichen Kulturaustausch, der eben der Motor war für diese sehr wichtige, wenn nicht wichtigste kulturelle Entwicklung überhaupt aus der Mittelbronzezeit.
Ihre Forschungsergebnisse über diese bahnbrechende Entwicklung haben Ludwig Morens und David Sabel in dem aktuell erschienenen Buch Sinai und die Alphabetschrift veröffentlicht. Ein Lehrstück für Modernität sei diese Erfindung der Bronzezeit, sagt Professor Morens und führt vier Gründe an.
Erster Grund wäre der, Einfachheit kann besser sein als Komplexität. Zweiter Grund wäre der, Kulturkontakt kann ausgesprochen produktiv und gut sein. Dritter Grund ist der, dass die kulturelle Peripherie eben ausgesprochen kulturproduktiv wirken kann und bestimmte Entwicklungen eben nicht nur aus dem Zentrum kommen. Und vierter Punkt ist praktisch dieses offene Spiel mit Möglichkeiten.
Haben sich unsere modernen Schriften also aus der kanaanäischen herausgebildet?
Klares Ja, klares Nein,
meint Professor Ludwig Morens.
Weil wir ja heute noch Kulturen haben wie die chinesische, wo eben dezidiert nicht alphabetisch geschrieben wird.
Aber klares Ja.
Weil wir tatsächlich zeigen können, so eine lineare Kette, die in der kulturellen Peripherie des Sinai anfängt, die erste reine Alphabetschrift gebracht hat, die dann um 1500 vor Christus in die levantinischen Stadtstaaten geschwappt ist. Von dort aus weiter nach Byblos, da ist eben das entstanden, was wir heute die phönizische Schrift nennen. Von der phönizischen Schrift aus geht es dann weiter in einer Gabelung, dass praktisch eben nach Westen hin die griechische Schrift entstanden ist. Und von der hängen dann eben alle unsere westlich modernen Schriften ab. Das geht übers Latein und dann eben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und so weiter. Und die östliche Kette ist über das Aramäische. Und daran hängt zum Beispiel auch die heutige arabische Alphabetschrift. Also insofern tatsächlich klares Ja, dass all unsere modernen Alphabetschriften tatsächlich eben vor 4000 Jahren in dieser kulturellen Peripherie des Südwest-Sinai ihren Ursprung genommen haben.
Die Entstehung des Alphabets, ein Beitrag von Barbara Weber. Innerhalb der AfD findet zurzeit ein Richtungsstreit und ein Machtkampf statt, deutlich erkennbar an den Auseinandersetzungen zwischen Bundesvorstand einerseits und dem sogenannten Flügel um Bernd Höcke andererseits, der radikale völkisch-nationalistische Positionen vertritt. Wenn man das mit den Positionen vergleicht, die die AfD nach ihrer Gründung 2013 und in ihrer Anfangszeit vertreten hat, ist ein deutlicher Rechtsruck zu erkennen. Und genau diese Entwicklung ist Gegenstand einer Studie der Universität Mainz, die jetzt veröffentlicht wurde. Am Telefon ist einer der beiden Autoren der Studie, der Politologe Professor Kai Arzheimer aus Mainz. Guten Abend, Herr Professor Arzheimer.
Schönen guten Abend.
Solch eine politische Entwicklung wissenschaftlich korrekt zu beschreiben, ist ja nicht ganz einfach. Welche Daten haben Sie zugrunde gelegt?
Wir haben zwei Sorten von Daten verwendet. Wir haben zum einen Umfragedaten aus der deutschen Wahlstudie genommen, um uns die Wähler anzuschauen. Und wir haben auf der anderen Seite analysiert, was die AfD auf Facebook gepostet hat von 2013 bis 2017.
Sind das sozusagen Kommentare dann gewesen, diese Posts, oder wie haben Sie die analysiert?
Nein, wir haben nur geschaut, was die AfD selbst gepostet hat, nicht wie darauf reagiert wurde und haben den Textteil dieser Posts ausgewertet. Das heißt, wir haben nach Schlüsselwörtern gesucht, zum Beispiel nach Tsipras, Athen, Europa auf der einen Seite, um diese klassischen Themen abzubilden. Und auf der anderen Seite haben wir nach Schlüsselwörtern wie Migration, Flüchtlinge, Zuwanderung und so weiter geschaut, um eben feststellen zu können, ob es hier eine Verschiebung gibt.
Und was haben Sie dann beobachten können?
Im Ergebnis zeigt sich, dass die AfD zunächst tatsächlich primär eine euroskeptische Partei war, die sich sehr viel beschäftigt hat mit der Konstruktion des Euro, mit institutionellen Problemen in der Europäischen Union und so weiter und so fort. Und ab Mitte 2015 ungefähr treten diese Themen sehr stark in den Hintergrund und werden dann überlagert von eben diesen neuen Themen, wo es primär um Zuwanderungs- und Integrationsthemen geht.
Jetzt 2015, der Spätsommer 2015, war ja nun die Zeit, als der Strom der Asylsuchenden anstieg. Das war vermutlich eine Zäsur. Welchen Einfluss hatte das auf die AfD?
Hat interessanterweise eine Entwicklung verstärkt, die schon vorher begonnen hat. Es gab etwa ab Anfang 2015 einen offenen Kampf in der AfD über die Ausrichtung der Partei. Es kam zur Gründung des Flügels und des sogenannten Weckrufs, also der Lucke-Getreuen, die dann auch im Sommer 2015 die Partei verlassen haben. Und bevor die Flüchtlinge so richtig nach Deutschland gekommen sind in größeren Zahlen, war die AfD eigentlich schon auf diesem neuen Kurs.
Und welchen Einfluss hatte das jetzt auf die Wählerschaft der AfD?
Die AfD wird jetzt wahrgenommen primär als eine zuwanderungskritische, um es vorsichtig auszudrücken, Partei. Und wird mittlerweile auch fast ausschließlich von Menschen gewählt, die diesem Thema Zuwanderung und Integration sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen.
Die Frage ist natürlich auch ein bisschen, wer hat jetzt in dieser Zeit wen beeinflusst? Haben rechtsradikale Strömungen bei den Wählern die Politik der AfD verändert oder hat die Politik der AfD rechtsradikale Wähler mobilisiert?
Die AfD war im Prinzip in der glücklichen Situation, dass sie zunächst ihr Erscheinungsbild und auch ihr programmatisches Profil geändert hat und in eine Situation hineinkam, wo dann auch tatsächlich innerhalb relativ kurzer Zeit eine große Nachfrage nach solchen Positionen entstanden ist. Also wenn dieser Wandel der AfD ein Jahr früher gekommen wäre, hätte sie vermutlich nicht diese Dynamik entfalten können.
Das heißt, da sind zwei Sachen parallel geschehen. Eine Veränderung der Wählerschaft und eine Veränderung in der AfD.
Ja, also was wir sehen über diesen ganzen Zeitraum 2013 bis 2017 ist, dass das Thema Migration unglaublich an Bedeutung gewinnt für die Bevölkerung und für die Wähler, für die Wahlentscheidung sozusagen. Ohne dass sich groß Positionen verändert haben. Aber es ist nun einfach so, dass Parteien während dieses Zeitraums immer stärker daraufhin beobachtet werden von den Wählern sozusagen, wie die sich zu dieser Frage stellen. Und deshalb hatte die AfD mit diesem neuen radikalen Kurs dann auch einmal so wahnsinnig viel Erfolg.
Das war eben 2017. Da endet Ihre Studie oder geht sie noch weiter?
Nein, wir haben aufgehört mit der Bundestagswahl 2017, weil wir die Idee hatten, dass wir die AfD über einen Wahlzyklus verfolgen wollten. Allerdings wird sich, glaube ich, an den Ergebnissen jetzt in den anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren seit der letzten Bundestagswahl wenig Grundsätzliches geändert haben.
Nun ist die AfD ja nicht allein und einzigartig in Europa, sondern populistische und nationalistische Parteien gibt es auch bei unseren europäischen Nachbarn. Gibt es da Parallelen zwischen den Entwicklungen dort bei den Nachbarn und bei der AfD?
Ja, also in gewisser Weise kann man sagen, dass das deutsche Parteiensystem lange Zeit fast immun war gegenüber solchen Parteien und dass wir jetzt innerhalb einiger weniger Jahre eine Entwicklung nachgeholt haben, die wir in unseren europäischen Nachbarländern seit etwa Mitte der 80er Jahre beobachten können.
Das sind die Parallelen zu unseren Nachbarn. Gibt es auch Unterschiede?
Also ein Unterschied ist natürlich immer, dass in Deutschland die Vergangenheit allgegenwärtig ist. Und viele dieser Parteien in den Nachbarländern haben das große Glück oder das politische Kapital, dass es da keinerlei Verbindungen zur Zwischenkriegszeit gibt. Die AfD tut sich wie eigentlich alle Parteien am rechten Rand in Deutschland da schwerer, weil sie immer wieder vor der Frage stellt, wie sie es eigentlich mit der Vergangenheit hält und weil sie darauf auch sehr deutsche Antworten gibt. wenn zum Beispiel der Parteivorsitzende sagt, das war ja eigentlich nur ein Fliegenschiss oder Vogelschiss, oder wenn Herr Höcke sagt, wir brauchen eine 180-Grad-Wende. Das wirkt abschreckend auf manche Wähler und das ist ein Problem, das zum Beispiel die Parteien in den Niederlanden oder in Dänemark so nicht haben.
Vielen Dank. Das war Professor Kai Arzheimer vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Mainz.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften, auch als Podcast.
Wie sieht der Alltag geflüchteter Frauen in Deutschland aus? Welche Erfahrungen haben Migrantinnen in dem für sie fremden Land gemacht? Welche Hoffnungen und Erwartungen haben sie? In Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozial- und Kulturanthropologie der Freien Universität Berlin haben Frauengruppen eine Initiative mit dem Namen Kollektiv Polylog gestartet, um über ihre Erfahrungen aus Sicht der Betroffenen zu berichten. Am vergangenen Wochenende veranstalteten sie eine Ausstellung mit öffentlicher Lesung und Konzert. Dabei wurde auch ein Buch vorgestellt, das in 4 Sprachen die Sichtweisen und Lebensrealitäten geflüchteter Frauen beschreibt. Ein Beitrag von Rebecca Hillauer.
Anna Nur, Azba, Lehrerin in Syrien.
Am letzten Samstagabend in Berlin-Kreuzberg. Das Frauenkollektiv Polylog stellt sein neues Buch vor. 14 Frauen aus Syrien, Aserbaidschan, dem Iran und dem Irak schildern darin ihre Erfahrungen. Auf dem Weg der Flucht, über das Ankommen, bis zu ihrem Leben jetzt in Berlin. 7 von ihnen lesen an diesem Abend Auszüge aus ihrer Geschichte in ihrer jeweiligen Muttersprache.
Es gibt immer im Nachrichten an Geflüchtete, den Fokus ist immer auf Männer, aber es gibt auch eine bestimmte Situation für Frauen als Geflüchtete in ein neues Land, die ist nicht am Fokus im Nachrichten. Und das Idee vom Buch ist, diese Frauengeschichte zu erzählen. Nur zum Beispiel, die erzählt heute die Geschichte, als eine Single-Mutter für 3 Kinder zu fliehen und in einem neuen Land zu gehen.
Sagt Mariana aus Syrien. In Damaskus hätte sie Jura studiert, erzählt sie. In Berlin koordiniert sie die arabische Frauenselbsthilfegruppe Lulu, zu der auch einige andere Autorinnen des Buchs gehören. Sie sind ebenso Teil des Polylog-Kollektivs wie Studentinnen und Dozentinnen des Instituts für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität Berlin. Christina Maschimi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin. Auf Initiative von Studentinnen gab sie, noch unter ihrem Mädchennamen Dorn und gemeinsam mit einem Kollegen, bereits im Jahr 2016 ein Buch heraus, »Living in Refugee Camps in Berlin«. Auf Deutsch, Leben in Flüchtlingsunterkünften in Berlin. Die Perspektive und Erfahrungen von Frauen.
Das erste Buchprojekt ist überhaupt erst entstanden, weil es überhaupt keine sozialwissenschaftlichen Daten gab zur Frage, wie ist eigentlich die Situation von Frauen in diesen Unterkünften und wo die Studierenden dann Daten erhoben haben. Das war wirklich reine Genderforschung, wenn man so möchte.
Von Forschung fehlt in dem neuen Buch jede Spur. Es ist stattdessen ein bewusst parteiisches Buch. Nicht nur im Sinn des Empowerment von Frauen, sondern auch in der politischen Haltung. Dies wird schon in der Einleitung deutlich, die die Frauen kollektiv verfasst haben. Auch die Definition der Begriffe im 4-sprachigen Glossar stammen aus Quellen, die offene Grenzen und grenzenlose Migration befürworten. Obwohl die Geschichten im Buch Authentizität vermitteln sollen, verwendet die deutsche Übersetzung Gendersternchen. Die Erzählungen werden weder analysiert noch hinterfragt.
Also es geht ja insofern nicht um was Neues über geflüchtete Frauen zu sagen, sondern die eigenen Stimmen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich denke, das ist das, was das Besondere ist. Also es ist nicht ein Buch über Geflüchtete. Insofern produziert es auch kein wissenschaftliches Wissen über Geflüchtete. Das macht das Buch ganz bewusst nicht. Es sind geflüchtete Frauen, die über ihre eigenen Perspektiven in ihren eigenen Worten sprechen. Und das finde ich auch politisch sehr wichtig, da mitzuwirken, dass das möglich ist.
Nicht die deutschen Studentinnen stellten deshalb Fragen, sondern die Autorinnen interviewten sich gegenseitig. Ihre Geschichten werden im Buch in 4 Sprachen erzählt, Arabisch, Farsi, Türkisch und Deutsch. Das Layout ist so gestaltet, dass man in jeder Sprache die Geschichten durchgängig lesen kann. Auf Türkisch und Deutsch blättert man von links nach rechts durch das Buch, auf Arabisch und Farsi von rechts nach links. Jede Geschichte ist mit einer Zeichnung der in Wien lebenden syrischen Künstlerin Hoda Takriti illustriert.
Auf Deutsch, ich habe schon vorbereitet. Nein, hier. Ja.
Sarah aus dem Iran blättert im Buch und deutet schließlich auf einen Satz.
Das ist ganz mein Satz. Das Buch sind Geschichten von Frauen, die Kraft in Worten finden.
Sarah ist ledig, hat ihrer eigenen Beschreibung nach im Iran Physik studiert und vor kurzem in Berlin eine Lehre als Hotelfachfrau abgeschlossen.
Zuerst einmal war ich in Berlin. Ich denke, ich schaffe das nicht alleine, mein Leben organisiere. Aber Polylog-Frauen viel mir helfen. Jede Woche ins Kino oder ins Museum gehen und dann miteinander Deutsch reden. Und dann langsam, mein Kopf wird gut und dann ich kann lesen, ich kann verstehen.
Und da sage ich immer, das Buch selbst ist sehr wichtig, weil dann Menschen können auch das Buch lesen, die können erfahren, was die Frauen eigentlich selber sagen wollen und nicht jemand über die Frauen sagen wollen. Aber der ganze Prozess war auch sehr wichtig, weil wir haben über diese Themen gesprochen, wo so lange nicht gesprochen haben, nicht nur Diskriminierung, sondern auch sexuelle Gewalt und andere Themen, die sind auch für Frauen sehr wichtig.
Im Buch klagen viele über mangelnden Familiennachzug und darüber, sich fremd zu fühlen. Andere sehen Deutschland als ihre neue Heimat. Alle äußern den Wunsch, besser Deutsch zu sprechen, um mehr Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft zu haben. Eine Frau möchte aus Dankbarkeit dafür, dass ihr Sohn in Deutschland operiert werden konnte, später ihre Organe spenden. So divers wie die Autorinnen wünscht sich Mariana auch die Leserschaft.
Das Buch ist nicht nur an die deutsche Community, sondern an die ganze Gesellschaft. An Frauen, die neu im Land sind, aber auch an Migranten, also an alle Leute, die das lesen können.
Christina Maschimi berichtet von der Anfrage einer Gruppe von Geflüchteten, die ihre Geschichten ebenfalls öffentlich machen wollen. Auf solche Synergieeffekte haben sie und die anderen Frauen des Polylog-Kollektivs gehofft.
Also es gibt ja auch insgesamt diese ganze Strömung der Public Anthropology, also der öffentlichen sozialen Kulturanthropologie, wo wirklich auch viel auch in verschiedensten Kontexten drüber nachgedacht wird, ist es eigentlich zu wenig, Sachen zu beschreiben und zu analysieren, wo müssen wir uns auch politisch positionieren und auch Veränderung fordern. Und da würde ich das Buch auch wirklich sehen, also in einer engagierten Form der öffentlichen sozialen Kulturanthropologie, wo es wirklich darum geht, sich zu positionieren und Forderungen zu stellen.
Geflüchtete Frauen in Deutschland, ein Beitrag von Rebecca Hillauer. Der Titel des Sammelbandes, der vom Kollektiv Polylog herausgegeben wird, lautet »Das ist meine Geschichte. Frauen im Gespräch über Flucht und Ankommen«. Es ist im Unrast Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Es gibt manchmal so ganz harmlose Begriffe im Zusammenleben einer Gesellschaft, die enthalten einen hochexplosiven politischen Sprengstoff. Solch ein scheinbar harmloser Begriff ist Gemeinnutz oder Gemeinnützigkeit. Das klingt gut, gemeinnützig eben und ist positiv besetzt. Der politische Sprengstoff betrifft, wie so oft, das Geld, denn gemeinnützige Organisationen werden steuerlich bevorzugt. Als dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC Ende Februar die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, war die Empörung groß. Und bei anderen Organisationen und Vereinen herrscht seitdem Verunsicherung. Wie beurteilen Sozialwissenschaftler, Politologen und Juristen gemeinnütziges Engagement? Ein Beitrag von Mirko Smiljanic.
Eigentlich ist alles ganz einfach. Wer einen Verein gründen will mit dem Ziel, ihn gemeinnützig zu nennen, damit einhergehen steuerliche Privilegien und ein höheres Image, der schaut sich mal den Paragraphen 52 der Abgabenordnung genauer an. Dort findet er 25 Vereinsziele, die das Finanzamt als gemeinnützig anerkennt.
Da stehen beispielsweise drin Förderung von Wissenschaft, Förderung des Sports, Förderung der Gesundheit, Förderung von Behinderten und so weiter, Förderung religiöser Dinge. Da steht aber auch beispielsweise drin Hundesport oder Schachsport.
Weitere gemeinnützige Zwecke sind, so Dr. Rudolf Speth, Privatdozent am Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften der FU Berlin, der Denkmalschutz, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Fürsorge für Strafgefangene, Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals.
Da steht aber nicht drin politische Betätigung. Das hätten natürlich einige Akteure ganz gerne, dass politische Betätigung auch gemeinnützig ist oder dass die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements auch gemeinnützig ist.
Womit der Berliner Sozialwissenschaftler Rudolf Speth ein Problem anschneidet. Die Liste gesetzlich anerkannter gemeinnütziger Vereinsziele, festgelegt werden sie vom Bundestag und Bundesrat, ist zwar nicht willkürlich zusammengestellt, spiegelt nach Meinung von Kritikern aber nicht aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wider.
Also ganz banal zum Beispiel, wo alle sich wundern, dass nicht drin ist, ist die Förderung der Menschenrechte oder auch der Einsatz für die Grundrechte unseres Grundgesetzes. Sich dafür einzusetzen, ist kein gemeinnütziger Zweck. Und was dient denn mehr dem Gemeinwohl, als sich für die Grundwerte einzusetzen?
Stefan Diefenbach-Trommer, Vorstandsvorsitzender der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung, einem Zusammenschluss von mehr als 120 Vereinen und Stiftungen, die aktiv an politischen Debatten teilnehmen. Die Frage ist berechtigt. Warum ist der Schachsport gemeinnützig, der Kampf um Grundrechte aber nicht? Nun ließen sich solche Feinheiten durch Ergänzungen der Liste vergleichsweise schnell ändern. Weitaus schwieriger ist die Diskussion, ob politische Vereinsziele den Status Gemeinnützigkeit verdienen. An dieser Stelle unterscheidet der Gesetzgeber Parteien von gemeinnützigen Vereinen. Parteien verfolgen natürlich politische Ziele, dafür sind sie ja da. Gemeinnützige Vereine in letzter Konsequenz aber auch, so Stefan Diefenbach-Trommer.
Aus meiner Sicht ist gemeinnütziges Engagement in dem Sinne eigentlich immer politisch, aber nicht parteipolitisch. Diesen Unterschied machen irgendwie manche Leute in Parteien nicht. Denn wenn ich mich auch im Wohlfahrtswesen engagiere, tue ich das ja aus einer Haltung heraus, einer gesellschaftlichen. Ich mache vielleicht auch ein Problem dadurch erst sichtbar, indem ich mich engagiere. Also wenn ich mich um Obdachlose kümmere, denen Gesundheitsgefahren drohen, mache ich damit ein Problem deutlich. Und wenn ich dann noch obendrauf setze eine politische Forderung und sage, das kann doch nicht sein, dass in diesem Land Menschen die Fußzehen abfrieren, dann wird es sehr politisch.
Was im schlimmsten Fall zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit führen kann. So geschehen, als der Bundesfinanzhof dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC die Gemeinnützigkeit entzog. Manche Politiker im Bundestag sehen in dem Urteil eine Chance, auch die Gemeinnützigkeit der deutschen Umwelthilfe zu hinterfragen, deren Einsatz für Dieselfahrverbote vielen ein Dorn im Auge ist. Wie schnell gemeinnützige Vereine an juristische Grenzen stoßen, macht zudem dieses Beispiel deutlich. Dürfen an der politischen Willensbildung beteiligte Vereine Wahlempfehlungen geben?
Ich würde sagen ja, denn damit fördert er die Debatte, das Allgemeinwohl. Diese gemeinnützigen Zwecke, über die wir schon gesprochen haben, sind ja in dem Sinne keine Ziele, sondern es sind eher Verhandlungsräume, die aufgemacht werden. Um nochmal ein einfaches Beispiel zu nehmen, Umweltschutz steht drin im Katalog der gemeinnützigen Zwecke. Da kann ich sehr verschiedene Auffassungen haben, was der Umwelt am besten dient. Und darüber kann ich gemeinnützig diskutieren und kann dann natürlich auch politische Forderungen stellen und kann zum Beispiel zur Auffassung gelangen, wählt Partei X oder Y nicht, nur Partei Z hat diese Forderung zum Umweltschutz im Programm stehen, wählt bitte die.
Das Gemeinnützigkeitsrecht steht in einer sehr heterogenen Kritik. Den einen ist es nicht liberal genug, den anderen zu liberal. Und dass es zu bürokratisch ist, hat die Große Koalition in Berlin auch festgestellt und im Koalitionsvertrag Nachbesserungen angekündigt. Dass Änderungen am Gemeinnützigkeitsrecht immer politisch sind, steht dabei außer Frage und beginne schon mit dem Kriterienkatalog, so Rudolf Späth von der Freien Universität Berlin.
Diese Liste der gemeinnützigen Zwecke aus der Abgabenordnung § 52 ist auch eine politische Liste. Das heißt, wenn Sie Mehrheiten organisieren können für einen bestimmten Zweck, dann wird der wahrscheinlich in diese Liste aufgenommen.
Was im Umkehrschluss auch bedeutet, Parteien können über diese Liste politischen Einfluss nehmen.
Der Diskurs über Gemeinnützigkeit ist ein extrem politischer Diskurs. Und das heißt, über politische Mehrheiten oder über Parteien oder über Gruppierungen kann Einfluss oder wird Einfluss aufgenommen, wie sich das Spendenverhalten ändert, was dann als gemeinnützig und das heißt auch als wertvoll und als erstrebenswert angesehen wird. Das heißt, also Gemeinnützigkeit ist ein politischer Diskurs.
Über den heftig gerungen wird, nur leider kaum in der Öffentlichkeit. Öffentlicher Druck sei aber wichtig, um die Brisanz dieses Themas deutlich zu machen. Es gehe ja um weit mehr als um Tier- und Denkmalschutz, Sport und Karneval. Stefan Diefenbach-Trommer regt deshalb eine grundsätzliche Diskussion an.
Zwischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen, was eigentlich dieser demokratische Beitrag von gemeinnützigen Vereinen ist, vielleicht auch welche Regeln es braucht, welche Auflagen, um dann gemeinsam zu schauen, wie stricken wir das am besten, welche Grenzen muss man ziehen, aber wo muss auch Sicherheit hergestellt werden, damit dieses wichtige Engagement möglich ist und nicht bedroht ist.
Gemeinnützigkeit. Was nutzt dem Allgemeinwohl? Ein Beitrag von Mirkus Miljanic. Warum haben sich in den USA die Republikaner mit Donald Trump durchgesetzt? Warum haben die Demokraten so stark an Einfluss verloren? Eine weit verbreitete These lautet, die Demokraten hätten zu viel über Befindlichkeitsthemen wie Genderfragen, kulturelle Anerkennung von Minderheiten, wie Menschen mit Migrationshintergrund und Schwulen oder Toiletten für das dritte Geschlecht diskutiert, während die Republikaner und Donald Trump sich den Abstiegssorgen der weißen Mittelschicht gewidmet hätten. Identitätspolitik nennen Sozialwissenschaftler so etwas. Es wäre interessant, das auf die Verhältnisse in Deutschland zu übertragen, insbesondere auf das Abrutschen der Sozialdemokraten als Volkspartei. Inwieweit haben die Rechten hierzulande davon profitiert? Identitätspolitik und moralische Panik. Sozialwissenschaftler debattieren über den Verlust der gesellschaftlichen Solidarität. Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Ein Beispiel ging ganz groß durch die Presse, das kam auch in Europa an, ein Skandal an einem College in Yale.
Der Wissenschaftsforscher Professor David Kaldewey von der Uni Bonn über einen Vorfall an der amerikanischen Elite-Universität Yale.
Es gab von der Verwaltung eine E-Mail an die Studierenden mit dem Hinweis, bei Halloween-Kostümen bitte Rücksicht zu nehmen auf kulturelle Minderheiten und bestimmte Kostüme zu vermeiden, die gewisse Stereotype produzieren. Studierende können sich irgendwie verletzt fühlen, wenn Kommilitonen sich als Indianer, Eskimos verkleiden, Sombreros tragen.
Die College-Leiterin Erika Christakis kommentierte diese Mail.
Eine Dozentin, Erika Christakis war es, hat nur ganz differenziert die Frage gestellt, ja, im Prinzip geht jetzt wirklich die Welt unter, wenn jemand das falsche Kostüm anzieht. Und diese E-Mail hat bei den Studierenden einen Riesenskandal ausgelöst.
Einen solchen Skandal, dass Erika Christakis und ihr Ehemann Nikolas ein halbes Jahr später das College verließen, weil sie dort nicht länger erwünscht waren.
Diese Art von Ereignissen, von denen gibt es viele und die gingen in den letzten Jahren ganz massiv durch die Medien und letztlich auch in Europa. Und dann entstand eben ja so dieser schauernde Blick über den Atlantik.
In den USA gehe das Gespenst einer neuen studentischen Bewegung um, schreibt David Kaldewey. Diese Bewegung kämpfe für eine Universität, in der kein Raum ist für Diskriminierung, für rassistische und sexistische Sprache und für koloniale Weltanschauungen. Die Methoden, dies durchzusetzen, sind allerdings umstritten. Da wird ein Professor der Mikroaggression bezeichnet, weil er seine Tochter als schön bezeichnet, weil sich weniger schöne Frauen zurückgesetzt fühlen könnten. Da werden Texte, die zum Beispiel auf eine religiöse Minderheit verletzend wirken könnten, mit einer Triggerwarnung versehen. Achtung, die Lektüre könnte deine religiösen Gefühle verletzen. In sogenannten Safe Spaces, also Sicherheitsräumen, sind Aussagen verboten, die andere als abwertend empfinden. Und in Mails weisen Studenten darauf hin, welchem Geschlecht sie zugeordnet werden möchten, erzählt der in Stanford lehrende Politikwissenschaftler Francis Fukuyama.
If you get an email frequently at the end of the email,
wenn man eine Mail bekommt, gibt es am Ende oft einen Hinweis darauf, welchem Geschlecht der Absender zugehören will. Und das korrespondiert nicht immer mit dem Geschlecht, mit dem man geboren wurde. Und es gibt ja die Überzeugung in der Transgender-Bewegung, dass Geschlecht komplett sozial konstruiert ist und nichts mit Biologie zu tun hat.
Identitätspolitik nennt man politisches Handeln, bei dem je eine spezifische Gruppe von Menschen mit ihren Bedürfnissen und Besonderheiten im Mittelpunkt steht. In den USA weit verbreitet sind mittlerweile auch in Europa bzw. in Deutschland identitätspolitische Forderungen zu vernehmen. Etwa wenn Martins Umzüge von einigen Kitas in Lichterfeste umbenannt werden, um die Gefühle Andersgläubiger nicht zu verletzen. Wenn Gendersternchen die sprachliche Diskriminierung von Frauen aufheben sollen. Wenn kritisiert wird, dass Menschen auf einem Festival Dreadlocks, also Rasterlocken, tragen, obwohl sie nicht aus Afrika oder Jamaika stammen. Das sei nämlich eine unzulässige kulturelle Aneignung. Die Darmstädter Soziologieprofessorin Cornelia Kopetsch, die gerade ein Buch über die Gesellschaft des Zorns veröffentlichte, bringt es auf den Punkt. Während das linke politische Denken im 20. Jahrhundert vor allem von Wirtschaftsfragen bestimmt wurde, beschäftige sich heutige Politik obsessiv mit kulturellen Fragen, die Anerkennung und den Status betreffend.
In den Kulturbetrieben in Kunst und Fernsehen hat man sich zunehmend mit Fragen der Geschlechterpolitik, der feinen Unterschiede, Lebensstile, Milieus, kulturelle Differenzen, das ist das zentrale Anliegen beispielsweise auch in den Sozialwissenschaften. Und das hat dazu geführt, dass bestimmte Themen wie etwa Klassenunterschiede, soziale Ungleichheiten in den Hintergrund geraten sind. Und vorrangig eben Themen wie Rassismus, Geschlechterverhältnisse thematisiert worden sind.
Der Wiener Soziologe Dr. Jens Kastner, der mit der Autorin Lea Susemichel ein Buch über Identitätspolitiken schrieb, sieht die Anfänge dieser Bewegung bereits in den Protestbewegungen der späten 60er Jahre.
Und es wurde klar, dass viele, viele Menschen und ihre Lebensrealitäten im Modell des männlichen Fabrikarbeiters nicht mitgedacht waren. Mhm. Das ist, denke ich, die Geburtsstunde der linken Identitätspolitik. Die Differenzen, die vorher ausgeblendet wurden, dass Frauen anders ausgebeutet und diskriminiert werden als Männer, dass Angehörige ethnischer Minderheiten anders als Weiße ausgebeutet und diskriminiert werden und so weiter, wurden dann vom Feminismus und dem neuen Antirassismus gewissermaßen eingeblendet.
Neu ist Identitätspolitik also nicht. Dennoch war der Begriff bis vor einigen Jahren weitgehend unbekannt. Aber dann wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt und dies erklärte der amerikanische Kulturwissenschaftler Mark Liller damit, dass die amerikanischen Demokraten zu viel über Identitätspolitik, zum Beispiel über Genderclothes, und zu wenig über die Abstiegssorgen unterprivilegierter weißer Männer diskutiert hätten.
Es wurde kritisiert, dass die Linke sich nur noch mit vermeintlichen Nebensächlichkeiten wie den Anliegen von Frauen, Lesben, Schwulen, Transpersonen und ethnischen Minderheiten beschäftigt habe, statt sich der sozialen Ungleichheit zu widmen und damit eben die Wähler und Wählerinnen in die Arme der Rechten getrieben habe.
Seither wird nicht nur in den USA über Identitätspolitik gestritten. Sie gilt vielen als Ursache für das Scheitern der Linken. Durchaus auch für die Stimmverluste der deutschen Sozialdemokraten. Zwar hätten diese, so Dr. Michael Bröning, Leiter des Referats Internationale Politikanalyse an der Friedrich-Ebert-Stiftung, den letzten Bundestagswahlkampf im Namen der sozialen Gerechtigkeit geführt. Doch auch bei ihnen sei eine Entfernung von den genuin linken Themen zu verspüren.
Betrachten wir etwa zwei Gesetze, die in der Koalition verabschiedet wurden und die gemeinhin als große Erfolge auch sozialdemokratischer Regierungshandlung gelten. Und ich meine damit das Gesetz zum gesetzlichen Mindestlohn und das Gesetz zur Ehe für alle. Als das Gesetz der Ehe für alle im Bundestag verabschiedet wurde, da regnete es Konfetti und es gab öffentliche Partys, während das Gesetz zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns eher so im Routinebetrieb des Regierungshandelns durchgeschoben wurde. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit eine gewisse Fokusverschiebung auf identitätspolitische Themen illustriert.
Eine Fixierung auf die Belange einzelner unterdrückter Gruppen allerdings erschwere den Blick auf ein solidarisches Wir.
Wir konzentrieren uns auf immer kleinere Opfergruppen, die letztlich immer genauer definiert werden und die letztendlich auch in einem Konkurrenzkampf sich befinden um gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Und der Fokus auf diesen Opferkategorien betont immer das, was die Menschen unterscheidet und lässt weitgehend außer Betracht, was die Menschen gleichzeitig aber auch vereint. Und deswegen macht eine überzogene Identitätspolitik gesellschaftliche Solidarität extrem schwierig und deswegen entmachtet sie letztlich auch den Anspruch linker Politik.
Aber wendet Jens Kastner ein, auch eine Politik, die die Idee einer solidarischen Gesellschaft realisieren wolle, agiere nicht ohne Identitätspolitik. Schon die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts sei schließlich eine identitätspolitische Bewegung gewesen.
Marx und Engels haben das auf den Punkt gebracht, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen sich automatisch, weil der Kapitalismus so und so weit fortgeschritten ist, als Proletariat, also als kämpfende Einheit begreifen, sondern dazu musste was getan werden. Ja, da musste Klassenbewusstsein, dass die eigene Lage, was mit kollektiven Verhältnissen zu tun hat, geschaffen werden.
Dem stimmt auch Cornelia Kopetsch zu. Zudem führe die Kategorisierung von gesellschaftlichen Widersprüchen zu ökonomischen Haupt- und kulturellen Nebenwidersprüchen zu einer fragwürdigen Hierarchisierung sozialer Ungerechtigkeiten.
Also entweder hat man ökonomische Differenzen betrachtet, dann ging es um die wirklichen, wahren, echten Probleme scheinbar, oder man hat kulturelle Differenzen und dann ging es nur um Minderheitenpolitik. Erstmal ist es natürlich eine Verniedlichung der Probleme, die Geschlechterverhältnisse ausmachen, wenn man sagt, das ist nur ein Kulturkonflikt.
Auch die These, dass die Linken mit identitätspolitischen Themen den Rechtspopulisten Wähler zugeführt hätten, die eigentlich bei der Linken beheimatet wären, teilt die Darmstädter Soziologin nicht. Denn die Linke und die Rechte hätten je unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen im Auge. Während linke Politik auf die künftige Aufhebung von Ungleichheiten im Interesse der benachteiligten Ziele, trete rechte Politik gerade umgekehrt für den Erhalt bzw. die Wiedererlangung verloren geglaubter Privilegien von bislang etablierten Gruppen ein.
Bei den Linken sind es eher Gruppen wie beispielsweise Frauen, die im Aufstieg blockiert worden sind. Also meines Erachtens kann man auch die MeToo-Bewegung vor diesem Hintergrund lesen, weil es sich oftmals Frauen, nicht durch Zufall auch in Kulturbetrieben handelt, deren Aufstiegshoffnung missbraucht werden letztlich. Und ähnlich würde ich sagen, geht es bei den Rechten nicht darum, dass Aufstiegshoffnungen blockiert werden, sondern dass etablierten Vorrechte, also Anwartschaften, die man legitimerweise bislang erfüllt sehen konnte als männlicher Familienernährer, dass diese enttäuscht werden und jetzt ein Bündnis der Zurückfallenden herbeirufen.
Zweifelsohne gibt es mittlerweile auch eine Identitätspolitik von rechts, die sich um Begriffe wie Volk oder Nation rankt. Schnell wird dies aber als Rassismus vornehmlich alter weißer Männer abgetan. Aber ist es nicht umgekehrt auch ein Rassismus und Sexismus von links, wenn die Linke eben diese alten, weißen, meist heterosexuellen Männer als Tätergruppe für das Unheil der Welt identifiziert? Jedenfalls komme es, so Cornelia Kopetsch, überall zu neuen identitären Kämpfen, ob Biodeutsche gegen Zugewanderte, Männer gegen Frauen, Kommunitaristen gegen Kosmopoliten oder Christen gegen Muslime. Das Problem dabei sei allerdings, so der amerikanische Kulturwissenschaftler Mark Lillard, dass die Mitglieder solcher Gemeinschaften einfach nur noch auf ihrem Recht zum Anderssein beharrten.
Es gibt zwei Perioden der Identitätspolitik. Zunächst versuchte sie Gruppen, Afroamerikaner, Frauen, Schwule, in ein großes demokratisches Wir mit einzubeziehen. Aber die zweite Form der Identitätspolitik, die persönlicher war, eine Art Politik der Differenz, die entwickelte sich, statt uns alle zu einem demokratischen Wir zu vereinen, zu einer Politik von Gruppen, von Bewegungen. Das ist keine Parteipolitik mit einer Botschaft, die eine Vision anbieten würde.
Politisches Handeln werde immer mehr, so sieht es auch der österreichische Philosoph Robert Faller, durch individuellen Selbstausdruck ersetzt. Mit dem Resultat, dass die Gesellschaft ein immer zartfühlenderes Verständnis für irgendwelche Verletzlichen entwickelt habe. Die Folge sei ein politisch korrekter Moralismus mit zunehmend grotesken Zensurmaßnahmen. Etwa als im Frühjahr an der Pariser Sorbonne eine Aufführung von Aischylos Die Schutzflehenden gewaltsam verhindert wurde. Es hieß, Schauspieler wollten sich darin das Gesicht schwarz anmalen. Ein solches Blackfacing fördere aber rassistische Stereotype, so die Aktivisten. Von der Hauswand der Berliner Alice-Salomon-Hochschule wiederum wurde ein Gedicht von Eugen Gomringer entfernt, und zwar, weil in dem Gedicht ein männlicher Betrachter Blumen und Frauen verehre, was unzeitgemäß und sexistisch sei, auch eine Form von identitätspolitischem Empfindsamkeitsterror, urteilten nicht wenige. Verfällt die Gesellschaft, so Mark Lilla, in eine moralische Panik rund um ethnische, sexuelle und Gender-Identitäten? David Kaldewey, Wissenschaftsforscher an der Uni Bonn, teilt solche Bedenken durchaus, aber er hält die Frage, die hinter solchen identitätspolitischen Auswüchsen steht, für durchaus berechtigt. Nämlich, ob es überhaupt überparteiliche, universalistische Standpunkte gibt, die von jedem geteilt werden können.
Natürlich spielt es eine Rolle, wenn ein beispielsweise schwarzer Studierender nicht die gleichen Möglichkeiten hat, sich in einem Seminarkontext zu äußern wie ein weißer Studierender oder eine Frau nicht wie ein Mann oder wenn Sexualität einen Unterschied macht. Das heißt, diese Grundidee, dass es natürlich nicht diesen universellen Raum gibt, wo jede Stimme gleich viel zählt, das ist absolut zentral. Das ist eine absolut zentrale Einsicht der Soziologie.
Allerdings kritisiert David Kaldewey, dass die gegenwärtige linke Identitätspolitik sich vor allem auf Zuschreibungen wie Rasse oder Geschlecht verengt, andere dagegen unterschlägt oder einfach ignoriert. Müssten nicht auch Kategorien wie Behinderung, Alter, Attraktivität, Klasse, ja auch Nation oder Ethnie gleichberechtigt in die Debatte aufgenommen werden?
Die Lösung kann halt nur sein, durchaus nach dem gemeinsamen Nenner suchen und also danach zu fragen, warum sind in jeweils spezifischen sozialen Milieus bestimmte Identitätskategorien ausschlaggebend und andere tauchen nicht auf? Und warum gibt es so wenig Interesse für die anderen Kategorien, über die man dann eben nicht spricht?
Identitätspolitik und moralische Panik. Sozialwissenschaftler debattieren über den Verlust der gesellschaftlichen Solidarität. Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam vom Jan-Philipp-Trio und dessen neuer CD Fake Folks. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit den Jazz Facts, darin ein Porträt der Schweizer Pianistin und Komponistin Lucia von Wiel. Noch einen angenehmen Abend mit dem Deutschlandfunk. Im Studio war Carsten Schröder.